Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashes. Und ich bin hier im sonnigen Maastricht heute gewesen. Alle Zeichen stehen auf Valentine's Day, also sind wir hier auch in unserer Valentinstagswochenausgabe. Die nutzt der Handel ja auch immer ganz gut, um da nochmal ein bisschen für Furore zu sorgen. Heidi, wo bist du? Ist da bei dir auch schon alles voller Herzen und Rosen und Liebestörtchen?
Ich bin in Wien, sitze in meinem Büro, ganz tiefenentspannt, habe die Herzen in den Augen, weil wir sprechen über mein Lieblingsthema, nämlich den Handel. Aber sonst ist da alles noch morgen, glaube ich. Morgen ist dann so richtig. Und ich habe auch einen Beitrag heute gefunden in der Rubrik Metaverse, wo es auch um Valentine geht. Also, das ist mein Beitrag.
Ja. Das ist mein Beitrag. Wolfgang, wie ist dein Beitrag zum Valentinstag?
Ja, ich sage nur, Love is in the air. Und das ist auch das Motto, was ich heute in einem Schaufenster von Secondella gesehen habe. Das ist so ein Luxus-Secondhand-Shop. Und ganz toll umgesetzt mit einem fliegenden Ballon und tolle Marken, die da dann inszeniert wurden, um diesen Ballon und die Figur ganz schick gemacht, fand ich.
Cool,
ja,
ne?
Also ich bin in Hamburg.
Bist in Hamburg, sehr
yes,
gut.
Yes.
Dann würde ich mal sagen, schauen wir, was es sonst noch so außerhalb von Hamburg sich getan hat in den letzten 2 Wochen. Und starten wir direkt in unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da gehen wir gleich in einen Ort, der auch mit H anfängt, nämlich nach Herzogenaurach. Da sitzt die Zentrale von Adidas. Und wir hatten ja schon mehrfach über Adidas und die Kooperation mit dem Skandal-Rapper Kanye West berichtet. Und Adidas hat jetzt sozusagen die Auswirkung der Beendigung der Zusammenarbeit nochmal definiert und vor allem bekannt gegeben, wie teuer das für Adidas wird. Und das ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Ja? Man hatte ja nur für die, die das nicht gehört haben, der Kanye West hatte mehrfach so verbale Ausfälle und antisemitische Äußerungen gemacht, Negativschlagzeilen gesorgt und Adidas hat daraufhin die Zusammenarbeit eingestellt und eben auch die Ware, die unter dem Namen Yeezy vermarktet worden ist, eingestellt und einen Verkaufsstopp verhängt. Naja, und nicht nur im letzten Jahr war das schon eine Belastung, sondern auch 2023 werden Umsatz und Gewinn weiter fehlen. Adidas rechnet mit roten Zahlen sogar. Denn im schlechtesten Fall hat man einen operativen Verlust von 700 Millionen Euro zu erwarten. Im besten Fall wird es eine schwarze Null. Denn die Umsätze, die man mit Kanye West gemacht hat, die waren halt so hoch und die Erträge, dass man das durch andere Dinge gar nicht, auffangen konnte und sich das auf der Bottomline so stark durchschlägt. Das hat natürlich auch die Aktionäre geschockt und so ist dann die Adidas-Aktie noch weiter gefallen auf 140 Euro. Und für die, die das nicht so verfolgen, habe ich nochmal nachgeguckt. Vor genau einem Jahr stand sie bei 248 Euro. Also das ist eine ganze Menge an Verlust. Und ich bin wirklich gespannt, ob Adidas nicht doch nochmal so einen Schadenersatzprozess gegen Kanye West anstrebt. Das würde ich zumindest als Aktienanleger erwarten, dass man da irgendetwas macht. Denn der hat den Herren da ja und Damen dort richtig geschadet. Ne?
Das auf jeden Fall. Das tut weh.
Genau. Ja, also das war die nächste Meldung. Da geht es nicht um ein weiteres Bye-Bye. Ne? Das erste Bye-Bye war Kanye West von Adidas. Und das zweite ist hier die Brauerei Warsteiner. Die will sich neu erfinden. Immerhin. Denn in Zukunft will man nicht nur Bier verkaufen, sondern auch andere Getränke produzieren. und man wird 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, um diese Veränderung auch zu gestalten. Man will sich neue Standbeine aufbauen und man will sich nicht mehr als reine Bier-Company, sondern als ein Unternehmen verstehen, das auch andere Geschäftsbereiche mit abdeckt in der Gastronomie und alles das, was vom Konsumenten gefragt wird, hat der Chef der Firma bekannt gegeben. Was er natürlich nicht sagt, ist, dass der Biermarkt immer kleiner wird in Deutschland, dass man als nationale Marke, wie das in diesem Falle bei Warsteiner der Fall ist, eine sehr gute Marke, keine Frage, aber sich gegen die internationalen Marken zu stellen, das ist auch nicht so ganz einfach. Und irgendwo müssen die Umsätze auch in der Zukunft herkommen. Deshalb mutiger Schritt, finde ich aber gut. Die Marke geht dem Handel sicherlich nicht verloren. Das werden wir noch in den Supermärkten weiterhin sehen und in den Getränkemärkten. Aber ich nehme mal an, dass wir auch viele andere neue Produkte sehen werden. Biermixgetränke, gesunde Limonaden und alles, was man so in der Brauerei noch herstellen kann. Auf denen dann zukünftig auch Warsteiner steht. Und außerdem will man sich eben auch noch beteiligen an anderen Unternehmen. Ja, und sogar Logistikangebote für Fremde mit aufnehmen. Also spannender Prozess für so eine Firma, muss ich sagen. Aber immerhin rechtzeitig erkannt und viel Geld dahinter gesteckt. Da bin ich mir sicher, dass denen das gelingen wird. Wir drücken hier die Daumen.
Auf jeden Fall. Und scheint ja auch ein schlüssiges Konzept zu sein. Also die gehen jetzt nicht in die Fleischproduktion, sondern bleiben ihrer Linie ja auch treu. Ne?
Ja,
also
genau.
Kann ich mir auch vorstellen, da was antialkoholische Limonaden zu kaufen, weil es steht ja für Qualität.
Ja, genau.
Ja, super. Ja, ich habe eine Meldung, und zwar, es sind ja schon wieder 3 Jahre vergangen, der übliche Zyklus der Euroshop, und jetzt am 26.02. Öffnen sich die Tore und Türen wieder bei der Düsseldorfer Messe für die Euroshop 2023. 2300 Aussteller werden aus 56 Ländern vertreten sein, auf über 121.000 Quadratmeter Nettofläche. Knapp 100.000 Besucher werden erwartet, die aus 142 Ländern kommen in Summe. Also da wird schon einiges geboten. Es gibt auch einige Stages mit Diskussionen etc. Also wie gesagt, also alle 3 Jahre. Dazwischen ist immer die Eurocis, die Technikmesse für den Handel, aber 2023 ist wieder soweit, ist sie gerade gut ausgegangen mit der Pandemie, wenn man das so sagen möchte, und die Stimmung ist gut, also alle warten schon drauf und der Countdown läuft. Ich durfte heute mit Elke Möbius, Direktor Euroshop Eurocis von der Messe Düsseldorf, sprechen und ihr einige Fragen stellen. Es ging da um ihr persönliches Highlight, wie die Messe in 10 Jahren ausschaut, zum Beispiel, oder wie auch immer, also was man sich nicht entgehen lassen darf, etc. Also das war ein sehr spannendes Gespräch.
Sie sind ja seit über 25 Jahren bei der Messe Düsseldorf und jetzt seit 15 Jahren veranstalten Sie die Euroshop, Eurocis und noch weitere Messen, sind Global Head of Retail und Retail Technologies. Also ja, was überrascht Sie nach dieser Zeit immer noch? Was ist das besonders Spannende an dem, was Sie tun? Weil es ist ja so abwechslungsreich und so besonders.
Das stimmt. Man könnte meinen, dass da schon absolute Routine oder gar Langeweile aufkommt, aber überhaupt nicht. Denn jede Messe hat gewisserweise ihre eigene Dynamik. Klar sind die Prozesse standardisiert, aber die, sagen wir, die inneren und die äußeren Rahmenbedingungen, die ändern sich ja. Man hat neue Mitarbeiter, es gibt neue inhaltliche Themen, auf die man sich fokussiert. Die geopolitischen Rahmenbedingungen, sind auch immer eine Herausforderung. Und in diesem dynamischen Umfeld bleibt das also wirklich immer spannend. Und Sie fragen, was mich am meisten überrascht. In der Tat gibt es etwas, das geht jetzt zurück auf die Pandemie. So gerade am Anfang der Pandemie war ja recht schnell der Wunsch klar, oh, wir brauchen digitale Messen. Die sind sozusagen unabhängig von dem Geschehen drumherum. Und mich hat wirklich sehr überrascht und in gewisser Weise auch gefreut, wie schnell diese Nachfrage nach rein digitalen Messen auch wieder verebbt ist. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass unser Businessmodell, und das heißt ja, Menschen zusammenzubringen und Nachfrage und Angebot zusammenzubringen, unersetzlich ist. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen und deshalb sind diese persönlichen Zusammenkünfte einfach angezeigt und das freut mich sehr.
Ich kann sie auch kaum erwarten. Ich muss ja schon sagen, ich fiebere auch schon auf den 26. Februar hin und werde dann natürlich die ganze Zeit vor Ort sein. Ich habe mir das ja angeschaut. Es sind ja diesmal über 2.300 Aussteller aus 56 Ländern. Man muss sich das einmal vorstellen. Die Messe Düsseldorf hat natürlich auch eine gewisse Größe. Also sie bespielen jetzt so um die 120.000 Quadratmeter, glaube ich, Nettofläche. Man hat dann natürlich die Möglichkeit, also ich glaube, von Retail Marketing gibt es zwei Hallen, Expo Event Marketing eine, Shop Fitting gibt es gleich drei, Retail Technologies, wenn ich mich richtig entsinnere, vier. Also da hat sich auch sehr viel getan, natürlich auf diesem Sektor. Und es ist natürlich ganz, ganz toll. Die Besucher kommen, schwirren natürlich nach Düsseldorf aus allen Herren Ländern, aus 142,
Genau.
wenn man das sich so durchliest. Also wird da Düsseldorf wirklich das Zentrum von Retail und Retail Technology in, also Ende Februar, Anfang März.
Und ja, am 26. Februar genau geht es wie wieder los bei uns, und zwar turnusgemäß, denn wir hatten das unsagbare Glück, dass wir 2020 die Euroshop gerade noch vor dem Ausbruch der Pandemie durchführen konnten und jetzt turnusgemäß, das heißt ohne Verschiebung oder ohne Absagen, wieder an den Start gehen können. Da sind wir auch sehr dankbar. Und genau diese 3 Jahre haben natürlich auch einen gewissen Fußabdruck hinterlassen, denn gerade die Digitalisierung im Handel hat einiges verändert. Insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Angebotsbereich Retail-Technologie der größte und der, sagen wir mal, die dynamischste und die schnell wachsendste Dimension bei uns auf der Euroshop ist und die größte Dimension Retail-Technologie, die wir je hatten. Das verspricht sehr viel Innovation. Und was man unbedingt sehen muss, hängt natürlich ein Stück weit davon ab, welches Interesse man hat. Also ich denke mal, ein Lebensmittelhändler wird andere Hallen aufsuchen als ein Fashionhändler, oder wer sich jetzt inspirieren lassen will für einen guten, spannenden Messestandbau, wird selbstverständlich in den Bereich Expo und Event gehen. Aber im Prinzip kann er dann auch auf die ganze Euroshop gehen, denn ich glaube, dass die Euroshop da tatsächlich ein Benchmark abbildet, was kreativen Standbau angeht. Also insofern ist die Antwort ich kann Ihnen da keine Pauschalantwort geben. Was da kann man sich oder sollte man sich keinesfalls entgehen lassen? Man sollte sich definitiv gut vorbereiten, weil die Veranstaltung sehr, sehr groß ist, sehr heterogen ist. Und deshalb empfiehlt es sich vorher zu selektieren, was man sehen will. Also die durchschnittliche Verweildauer auf einer Euroshop sind 2 Tage. Und ich verspreche Ihnen, man wird sehr viele Kilometer zurücklegen, und daher ist auch bequemes Schuhwerk sicherlich eine gute Empfehlung.
Da kann ich wirklich nur zustimmen. Ich habe auch schon mein Highlight gefunden. Also ich meine, ich werde viele Highlights sehen und ich habe schon tolle Termine ausmachen können. Aber ein besonderes Highlight, weil es mich besonders glücklich macht, habe ich entdeckt im Programm. Es gibt von der Fachhochschule für Werbegestaltung Stuttgart, gibt es einen Room für alle Sinne. Also das ist etwas, was mich besonders ja, glücklich macht, eben weil für mich und meine Erkenntnis ist, also die Zukunft ist hybrid, also zum einen die Technologie, aber zum anderen das Analoge, die Sinne darf man nicht vergessen. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass auch jetzt bei der Euroshop zum einen eben dieser Raum, also diese Räume mit den Sinnen, aber auch sehr viel an die Materialität gedacht wird. Also es gibt sehr viele Materialien, die ausgestellt werden und wo natürlich dann die Haptik ganz wesentlich sein wird.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass auch eine Euroshop neben dem Abbilden der Produkte, die eben in diesen drei Angebotsbereichen relevant sind, auch Impulse setzen muss und vielleicht auch mal eine Vision entwickeln muss. Insofern freue ich mich unter anderem auch auf das Thema, wie sehen vitale Innenstädte in der Zukunft aus? Das sind ja sicherlich auch hybride Formen, die weit über das Shoppen hinausgehen, wo die Verweildauer durch ein ja, Mischformat von Kunst, Kultur, Erziehung, Coworking, natürlich auch Shoppen, Gastronomie ist nicht zu vergessen, gelebt wird. Aber mein persönliches Highlight ist immer wieder, und das ich mache es schon fast 3 Dekaden, der Moment, wenn ich sehe, wie aus der monatelangen Vorbereitung der zweidimensionellen Planung. Man plant die, also mein Team plant die Stände auf und wir wissen, in welchen Hallen die Themen zu Hause sind. Und dann 2 Wochen, 10 Tage vor der Messe beginnt der Aufbau und man sieht, wie aus dieser Zweidimensionalität eine dreidimensionale Welt kommt. Und es ist jedes Mal wieder ein absoluter Überraschungsmoment, was dann hinterher, welches Feuerwerk an Kreativität und Innovation da zu sehen ist, weil 2 Dimensionen sind eben nur 2 Dimensionen und das genieße ich immer sehr.
Oh ja, das glaube ich. Und ja, auch was rundherum noch passiert, es ist ja nicht nur die Messe als solches mit Ständen ausgestattet, sondern es gibt ja auch Stages, wo Vorträge also durchgeführt werden, wo Experten über ihr Fachgebiet sprechen, Workshops, Awards werden vergeben. Also sie haben jetzt ja jetzt nicht nur, wenn man das so bezeichnen kann, eine Messe per se, sondern da ist ja alles das Rahmenprogramm rundherum auch natürlich super spannend und das natürlich auch super aufwendig jetzt in der Vorbereitung und in der Umsetzung.
Ja, ich denke auch, sie kommt zur richtigen Zeit. Also das ist, da dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir jetzt die Rahmenbedingungen haben, wo Messe machen wieder ohne Probleme möglich ist auf der einen Seite und natürlich auch der Durst nach Innovation und natürlich auch ein gewisses Investitionsvolumen, was darauf wartet, sozusagen ausgegeben zu werden.
Machen das ja wirklich schon einige Zeit und haben da sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Wie glauben Sie denn, wie schaut es in, ja, weiß ich nicht, wie schaut die Euroshop in 10 Jahren aus?
Sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Euroshop zunehmend digitaler wird und dass diese Bereiche zusehends mehr miteinander verschmelzen. Wir haben ja jetzt acht Angebote, Entschuldigung, acht Angebotsbereiche. Und das wird, die Trendschärfe wird zunehmend weniger werden. Das sehen wir ja im Prinzip jetzt schon. Die Euroshop ist ja logischerweise Spiegelbild der Branche. Und man sieht jetzt schon, dass Shopfitting ohne digitale Elemente nicht auskommt. Die Kanäle werden zunehmend miteinander vernetzt sein und es wird ja sogenannte hybride Vertriebsformen geben oder ich sage immer Mixed-Formate, also Retail und Gastronomie ist kaum voneinander zu trennen. Das könnte so die Richtung sein, in die Euroshop geht, aber am Ende des Tages gleichen wir das immer ab mit dem Markt und bilden das ab, was gewünscht ist.
Ist toll, wie Sie das machen mit Ihrem Team. Man merkt es immer wieder, wie bewusst das also dass die Umsetzung ist, wie innovativ, wie weit vorblickend. Also wie gesagt, also da muss man schon sagen, da ist kein Stillstand, sondern da ist immer Fortschritt. Danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, weil wie gesagt, das macht Spaß, das ist spannend. Ja, und da freut man sich, wenn man dann wieder nach 3 Jahren hinfahrt.
Das denke ich auch. Ja, vielen Dank. Und ich kann Ihnen sagen, Messe machen, ist, glaube ich, dann immer gelungen, wenn man es mit Passion macht. Und da spreche ich für mein Team. Also wir leben das von morgens bis abends. Wir atmen das. Das
Ja,
macht einfach Spaß.
das merkt man bei Ihnen ganz genau. Das merkt man ganz genau. Und auch wenn man sieht, die Postings mit aller Freude, mit aller Liebe. Also ich habe mir da jetzt auch geschaut, was zum Downloaden ist. Also es ist perfekt vorbereitet für alle Seiten. Also für die Aussteller, für die Besucher. Also wirklich Hut ab.
Vielen, vielen Dank. Ich gebe es gerne weiter.
Bitte gerne, machen Sie das.
Das mache ich.
Super. für das Gespräch.
Bis in 2 Wochen, ne? Wir sehen uns.
Ja, ich freue mich.
Für alle, die in der Nähe sind, Düsseldorf ist da, was den Handel betrifft, das Zentrum weltweit für diese Art von Messe.
Ja, da muss man Wolfgang, wirklich hin, ne? Als Händler
ganz,
und
ganz
sich
genau.
die Neuigkeiten angucken, damit man weiß, wie die Zukunft aussieht.
Ganz genau. Und auch für Technologie und für Ladenbau etc. Also da 16 Hallen, da ist schon richtig, richtig was los. Bis da, Messe dauert vom 26. bis zum 2. März für alle, die sich's noch überlegen.
Aber nicht nur die Euroshop eröffnet ihre Türen. Auch in unserer nächsten Kategorie öffnen sich einige Türen. Und zwar neue Öffnungen und neue Formate. Genau, wir haben ja auch schon vereinzelt berichtet, leider. Der Schuhhändler Görz schließt seine Filiale im Düsseldorfer Köbogen 2. Und im September zieht dann Reserved auf die Fläche. Die polnische Modemarke wird ihre erste Düsseldorfer Filiale da eröffnen. Und das Lokal erstreckt sich auf 3 Etagen und 2200 Quadratmeter. Bis im Februar, also jetzt Ende Februar, wird der inzwischen insolvente Schuhhändler Görz noch seinen Ausverkauf abwickeln. Und die 2014 in Hamburg gegründete Gruppe Reserved gehört zum polnischen Unternehmen LPP aus Danzig, das bereits seit 30 Jahren in der Bekleidungsbranche auch tätig ist. Da zählen jetzt auch eben die Marken Reserved, Crop, Huse, Mojito und Sinsay auch dazu. Liegt circa in der Preisklasse von H&M und Zara. Und weltweit werden 1800 Filialen betrieben. Der 61-jährige Gründer Marek Pieczocki gehört zu einem der reichsten Unternehmen Polens. Und in Deutschland werden bereits 17 Standorte von Reserve betrieben und 700 Menschen werden da beschäftigt. Also kein langer Leerstand im Köbogen 2. Da geht es direkt weiter. Heidi,
oh,
wo
ja.
zieht es weiterhin? Ich habe hier keine Stadt im nächsten Beitrag entdeckt. Ist das überdimensional, dieses Fest?
Naja, jetzt ist das neue Jahr hat begonnen und die Brands sind wieder total dran, Kooperationen zu machen. Und zwei davon habe ich mitgebracht. Und zwar die eine ist Löwe und Holz, Moving Castle, sorry. Das ist ein Buch an und für sich von Diana Wynne Jones, das 1986 geschrieben wurde, auch mit 2 Fortsetzungen. Es wurde dann auch in Deutsch veröffentlicht, 2005 unter dem Titel Sophie im Schloss des Zauberers. Und in Japan war es ja ganz gehypt, war es das wandelnde Schloss. Das wurde dann verfilmt als Anime-Film, also als Zeichentrickfilm. Und hat sehr viele Preise bekommen, war auch bei den Filmfestspielen in Venedig 2004 und bester japanischer Film des 59. Filmfestivals 2004. Dann, also viele, viele Preise. Und nun eine Oscar-Nominierung war auch dabei für den besten animierten Spielfilm 2006, man beachte. Und und jetzt hat man, vielleicht wurde man inspiriert von Louis Vuitton und der Verbindung mit der Kunst oder von diesen Dingen. Jetzt hat man diese animierten Figuren auf Sweatshirts, auf Rucksäcke, auf Taschen, auf Schlüsselanhänger und so weiter hinaufgemalt und gestickt und das ist eine sehr bunte, sehr spezielle Kollektion geworden. Also für alle, die diesen Zeichentrickfilm lieben, natürlich ein Must-Have.
Adidas Hamai in Shanghai. Adidas und der gigantische chinesische Beauty-Multibrand-Retailer Hamai machen in Shanghai nämlich einen süßen Valentinstags-Pop-up auf. Und der befindet sich an der Afu Road direkt neben dem Harmay Store. Richtiger Eyecatcher. Ich habe euch schon Fotos
entzückend. In die ich sehe es gerade in groß. Bitte diese Herzeltaschen in Rot. Ich will haben.
Genau, diese süße Rot, diese Stofftaschen, wo Forever Yours draufsteht. Und dann gibt es da eben noch Adidas Sneakers, normale und auch so Schuhputzcremen, glaube ich, ganz süß verpackt. Also ja. Sweeter, Hingucker und sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit.
Ja, mich hätte ja mal interessiert, was Kanye West dazu gesagt hätte.
der Pop-up jetzt nicht auf.
Nein.
wir bleiben aber bei den Musik-Influencern, sage ich jetzt mal, in der Sneaker-Industrie. Und zwar hat der Snipes CEO Sven auf LinkedIn announced, und so, ich lese es da jetzt mal einfach so vor, weil das eher die besten Worte sind. Welcome to Miami. I am more than proud to announce the opening of the first We The Best Snipes flagship store in Miami this year. Since we started in the United States in 2019, we opened more than 300 amazing stores, but this one is gonna be one for the books. Und jetzt eben, together with our Chief Creative Officer, DJ Khaled, nicht Kanye, also Khaled, we designed a breathtaking store, including an in-house recording studio and Khaled's own office, combined with elements of the city of Miami. Er kann es kaum erwarten und big shout-out zu alle, die da involviert waren. Genau, das wird halt ein Snipes Concept Store, State of the Art, gesehen. Und da gibt es dann exklusive Ware, aber auch natürlich die typische Snipes-Bekleidung, Live-DJ-Unterhaltung und auch Kleidung von lokalen Designern. Also, wer demnächst in Miami ist, darf sich das sicherlich gerne anschauen. Nicht so weit hat sich ein anderer deutscher Premium-Sneaker- und Bekleidungshändler gewagt, nämlich der aus dem Bayern stammende BSTN wird international. Der Premium-Händler im Bereich Sneaker und Bekleidung, wie gerade erwähnt, wird nämlich nach München und Hamburg nun seinen dritten Store aufmachen, und zwar in Herzen des Stadtteils Brixton in London. Ja. Die Fassade sieht da auch super süß aus. Wir werden da auch wieder euch Fotos posten. Da steht nämlich draußen drauf, from the south, from the heart. Also ist dann so eine Anspielung an, sie kommen ja aus Bayern, aus dem Süden Deutschlands, und auch Brixton liegt im Süden von London. Genau. Das Store sieht auch sehr schön aus. Schaut euch einfach da die Fotos an.
Tolle Treppe.
Ja, ne?
Diese Metalltreppe, diese freigeschwungene im Raum und mit dem Betonboden, super.
Auf jeden Fall. Hm. Ich hoffe, die Community in Brixton nimmt es auch so an. Und dann ist das ja auch eine erfolgreiche Expansion gewesen. Aber was jetzt auch, wir hatten das auch berichtet, was auch not bad ist, ist nämlich, auch wieder passend ein bisschen, ich verschmück das jetzt ein bisschen, das Lego Botanical Café. Da handelt es sich ja nämlich auch um Blumen. Und die Lego Botanical Kollektion, ich weiß jetzt nicht, ob rote Rosen im Sortiment sind, aber jedenfalls hat Lego in Taiwan ein Pop-up Botanical Café eröffnet, das eben die letzte Kollektion eben von diesen, ja, Botanical Collection dann auch präsentiert und schön darstellt. Das ist bis zum 14. Februar auch tatsächlich für das Publikum geöffnet. Wer es noch auf einen Sprung dahin schafft, bitte schickt uns mal da ein paar Live-Fotos. Ja, ansonsten würde ich sagen, weg von Brick and Mortar, und schauen wir mal, was ist in der nächsten Kategorie Neues. Neues aus dem Metaverse.
Ja, und diesmal bin ich fündig geworden. Also diesmal haben sich die Meldungen überschlagen beinahe, und die drei spannendsten habe ich herausgeholt. Und ich starte gleich mit der ersten, und zwar mit Puma. Puma feiert ja das 75-jährige Jubiläum der Marke. Es wurde ja 1948 in Herzogenaurach von Rudolf Dassler gegründet. Und nun kündigt Puma ein komplettes digitales Makeover an. Es gab ja schon in den 70er Jahren den Super Puma, das war ja ein Comic an und für sich. Und der wird jetzt zum NFT gemacht und wird quasi als Avatar da durch die Welt marschieren. Die digitale Kollektion spiegelt natürlich das kulturelle Erbe wider und jetzt will man alles, was nur irgendwie möglich ist, da aktivieren. Und die Puma NFT-Kollektion, da läuft ja parallel dazu zu dem Super Puma ein anderes Projekt, und zwar die Nitro Collection. Das ist digitale Mode, insbesondere innovative Schuhmodelle. Und die Inhaber dieser Nitro Collection NFTs erhalten dann natürlich als erste und vorrangige den Zugang zu diesen Super Puma NFT. Darüber hinaus sind die digitalen Sammlerstücke auch in einer Partnerkollektion auf dem digitalen 10KTF-Marktplatz vertreten. Damit ist Puma die erste Traditionsmarke, die sich eben dort auf dieser Plattform etabliert. Und das macht natürlich diese Kollektion noch spezieller. Diese Kollektion, diese Super Puma-Kollektion, umfasst 10.000 Einheiten. Davon werden 4.000 an die Besitzer dieser Nitro Collection von Puma verschenkt. 2.000 in der Community von 10 KTF zugeteilt und 4.000 werden dann über Spots verkauft. Also das ist einmal Puma, wird digital und als NFT mit Super Puma. Dann habe ich meinen Valentines-Beitrag, bitte jetzt, den ich schon eingangs angekündigt habe, und zwar Paris Hilton startet am 13.02., also am Tag vor Valentine, eine neue Reality-Show, Parisland, in The Sandbox Metaverse. Also die Gute, die ist ja schon sehr lange da dabei und eine der ersten gewesen und alles in Rosarot, Blink, Blink und Glitzer. Und was das Besondere ist, eben pünktlich zum Valentinstag können die Spieler, die auf der Suche nach der Liebe sind, Parisland betreten und 5 andere Spieler virtuell treffen. Also, und da können sie dann shopping gehen, flirten und dann natürlich sich kennenlernen virtuell. Und sobald die Spieler die Aufgaben erfüllt und die Liebe gefunden haben, können sie eine, hört zu, bitte, eine virtuelle Hochzeitsparty feiern. Wie schnell geht das?
Ich kriege gleich Angst. Also überhaupt auf den ersten Blick, aber das sind nur die anderen, oder?
Ja, aber trotzdem habe ich Angst. Ja,
na Wahnsinn.
Ja, und Paris Hilton moderiert die selber, also diese Hochzeitsparty. Naja, und diese Reality-Show, die wird einen Monat lang laufen und alle, die teilnehmen, können da NFTs, Sandpreise, natürlich Erinnerungsstücke gewinnen. Wir haben schon öfter über die Sandbox berichtet, nicht nur Immobilien und Vergnügungspark ist dort, sondern es ist viel mehr mit Paris natürlich. Jetzt wird Romantik ins Spiel gebracht und Emotionen. Berühmte Persönlichkeiten, die schon dort zu Hause sind quasi, sind ja über 400 Partner dabei. Unter anderem ist es eben Snoop Dogg, Steve Aoki, aber auch von Gucci World haben wir schon mehrfach berichtet. Die sind dort schon mit virtuellem Land vertreten. Es gibt dort auch ein eigenes Geld, einen eigenen Ethereum-basierten Token, genannt den Sand oder Sand. Also bitte.
Will ich hoffen, weil für die Juwelen, für den Verlobungsring, dann muss ja dann auch die entsprechende Kohle dann da.
Ganz genau, ganz genau. Und damit man dann genau schaut, was man sich da anschafft und dass man da nicht einem Markenverletzungsding aufsitzt, gibt es jetzt den ersten, natürlich, Präzedenzfall ist der erste. Und zwar, wir haben ja 2021 mittlerweile schon oder Anfang 22 war es, haben wir berichtet von der Luxusmarke Hermes, die ja der Künstler Mason Rothschild sehr speziell gefunden hat. Also der hat ja 100 Meta Birkin NFTs kreiert die alle Visualisierungen waren in verschiedenen Plüsch und Bunt und überhaupt, also total speziell dargestellt. Und jetzt ist er natürlich nicht durchgekommen. Hermes war das zu viel, die haben dann quasi geklagt. Nach 6 Tagen ging jetzt die Verhandlung in Manhattan zu Ende. Die Geschworenen haben Hermes einen Schadensersatz von 133.000 US-Dollar zugesprochen. Der Fall ist besonders wichtig, weil natürlich es die Notwendigkeit einer Regulierung im Bereich von Kryptowährungen, NFTs und eben in der Blockchain braucht. Bis jetzt haben ja so manche gedacht, sie können dort tun und lassen, was sie wollen. Und da gibt es keine Grenzen und keine Rechte und keine auch von ihrer Sitten. Aber es ist dann doch anders. Und also der Ausgang dieses Falles natürlich hat Auswirkungen auf die Urheberrechte im Web3, in der ganzen Welt, eben dort in der Web3-Welt. Und daher ist es jetzt natürlich ein sehr wichtiger Präzedenzfall für Rechtsfälle, der da geschaffen worden ist. Also,
super. Danke, dass du das so gefunden hast, diese Meldung. Ist ja echt interessant, und wie es dann da rechtlich in diesem Sinne das auch dann zugange geht, was die Markenrechte angeht.
Ganz genau. Wichtige Geschichte. Man muss das irgendwann einmal klären, und jetzt wird es wahrscheinlich einmal soweit gewesen sein.
So ist es. Wir haben euch auch Anfang des Jahres versprochen, dass wir konsistent sein wollen mit unseren Zielen. Und eines unserer Ziele war, monatlich eine Marke vorzustellen, die wir für besonders halten. Muss jetzt nicht unbedingt eine neue sein. Und ich bin gespannt, was Heidi für die Brand of the Month February herausgefunden hat. Brand of the Month.
Im Februar war ich jetzt dran mit der Wahl. Also, und zwar habe ich jetzt versucht, weil ich ja gerade vom Metaverse gekommen bin, habe ich ChatGPT gefragt, welche Brand jetzt besonders cool ist 2023, und habe mir das dann angeschaut. War sehr spannend, was die KI mir da vorgeschlagen hat. Ich habe mir aber dann doch meine eigene Meinung gebildet und habe mir was ganz anderes ausgesucht. Und zwar bin ich auf ein Berliner Bekleidungs-, also auf eine Brand gestoßen. Zwei junge Leute, Isabel und Johannes heißen sie, die eben den Weg für Kreativität, Farbe, Ausdruck in der nachhaltigen Modewelt leben. Die Stücke, die sie schaffen, erzählen Geschichten. Sie verbinden Altes mit Neuem und besondere Farben und Muster aus der Vintage-Kleidung mit modernen Silhouetten und umweltfreundlichen Materialien. Was mir so gut gefallen hat, war der Satz, inspiriert von der Vergangenheit, in der Gegenwart gemacht und in der Zukunft, also für die Zukunft entworfen. Also das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Die sind sehr viel herumgereist, waren früher in Indien und haben dann dort sehr viele Stoffe gefunden, die alle nachhaltig sind. Und die machen zum Beispiel auch, bekannt wurden sie mit einzigartigen Bomberjacken, die auf zwei Seiten zu tragen sind. Also einmal mit so einem Muster und einmal aus anderen Materialien und einfarbig. Also man muss sich das anschauen, das schaut richtig gut aus. Saris gibt es auch, sind alles Stoffe, die übergeblieben sind und wiederverwertet wurden. Also dort wird nichts weggeworfen. Natürlich sind die Materialien auch nachhaltig und biologisch abbaubar. Was auch ein schöner Ansatz ist, wenn ein Kleidungsstück jetzt kaputt geht, eine Naht aufgeht oder was auch immer, reparieren sie das. Also man kann das hinschicken und dann wird das repariert und man kommt es wieder zurück. Und auch natürlich die Verpackungsmaterialien sind aus recycelten Karton oder Graspapier. Und zu jeder Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Also es ist eine schöne, runde Geschichte. Und ich habe mir gedacht, man muss nicht immer die bekannten, großen Marken feiern, sondern ich fand das sehr schön. Und wenn man sich die Produkte anschaut, die Muster und dieses Bewusste, ich habe auch den Newsletter abonniert, auch das ist sehr nett gemacht. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gut, dann würde ich sagen, schauen wir, was es in unserer letzten Kategorie gibt, was Wolf für uns da wieder ausgegraben hat.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und da habe ich doch festgestellt, dass Aldi Nord mal wieder genauso kreativ ist, fast wie die kleine Marke, die du gerade vorgestellt hast, Heidi. Denn die haben sich überlegt, wie können wir eine bestimmte Generation an Menschen erreichen, die Generation Y und Z. Und da sind sie auf die Idee gekommen, mit Influencern zu arbeiten, unter anderem mit Jeremy Fragrance und Leichenschmaus vom Bestattung Burger. So, was ist dahinter? Also diese und andere treten entweder als Gäste in dem Format The Taste of Aldi auf, Geschichten vom Tellerrand, oder sie haben auch eigene Clips, so wie Jeremy Fragrance. Der wurde nämlich bekannt für seine sehr untypischen Duftrezensionen, bei denen er immer einen komplett weißen Herrenanzug mit aufgeknöpftem Hemd angezogen hat als Markenzeichen und ihm 760.000 Menschen auf YouTube oder auf Instagram folgen, um zuzusehen, wie er dann die Düfte dort vorstellt. Aber er ist auch schon bei Promi Big Brother und im Dschungelcamp aufgetreten, also den kennen schon viele und das wird Aldi helfen. So, dann gibt es da noch andere, Theo Caro, der schnibbelt Mango und kocht den Mango-Quinoa-Salat und spricht mit seinem Gast über sexuelle Orientierung im Alltag und übers Outing. Und zu Gast ist hier jemand mit dem tollen Namen Tommy Thorlingling, der auch viele Follower hat und hier berichtet. Dann gibt es Luis, das ist Deutschlands jüngster Bestatter und Macher des Kanals Bestattung Burger, habe ich mir auch mal angeguckt. Das ist echt faszinierend, dass man darüber einen eigenen Kanal machen kann. Aber der spricht darüber und hier bei Aldi dann über den richtigen Leichenschmaus. Dann gibt es noch die Influencerin und alle mit tollen Fantasienamen. Und die werden alle bei Aldi vorgestellt. Finde ich sehr mutig, die Themen, die angepackt werden, die Art und Weise, wie das geschnitten wird und dargestellt wird. Und da könnte ich mir vorstellen, da sind auch so ein paar jüngere Menschen dabei, die das toll finden und vielleicht mal bei Aldi einkaufen. Ne?
Kein Leichenschmaus gibt es hoffentlich bei McDonald's. Da wurde nämlich gestern beim Super Bowl auch announced, dass Roses are red, Violets are blue, the Cardi B, an offset meal is coming to a McDonald's near you. da machen sie nämlich eine Kooperation, McDonald's, Cardi B und Offset. Und da gibt es eben dann deren Lieblings-McDonald's-Speise. Die sagen, ja, es gibt doch nichts Romantischeres, als zu wissen, was das Lieblingsmenü deines Partners oder deines besten Freundes ist. Und genau, könnte man sich da einen gemütlichen Valentinstagabend machen mit dem Menü.
Ja, das ist so einen gemütlichen Wahnsinn. Abend wünscht sich auch jemand anders, der mit McDonald's zu tun hat, nämlich eine wahre Prinzessin. Ne? Die Prinzessin Carla von Hessen, die streitet sich bei McDonald's oder mit McDonald's, nachdem ihr Mann gestorben ist. Der hatte nämlich vier Schnellrestaurants in Ingolstadt und sie hat gedacht, sie kann die mal weiterführen. Und McDonald's sagt, nö, der Vertrag ist ausgelaufen. Ja. Und seitdem streitet sie sich und unternimmt allerlei Aktionen. Sie hat jetzt mal zwischendurch eine kleine Niederlage erlitten und sie muss elektronische Zahlungen nach dem McDonald's-Prinzip abwickeln und akzeptieren. Denn sie hatte in der Zwischenzeit verboten, auf Plakaten und in anderen Medien, die sie im Restaurant verbreitet hat, dass Kartenzahlungen nicht mehr möglich seien. Aber das muss sie jetzt machen. sie hat nämlich in der Weihnachtszeit hat sie eine sogenannte Performance-Aktion gestartet, ne, Kunstaktion. Da erfuhren die Gäste, dass sie nicht mehr zahlen können hier mit Karte und dass sie digitale Fastenwochen aufgerufen hat. Ja, sie ist sehr einfallsreich. Und digitale Fastenwochen, da dachte ich doch, da kriegt das Wort Fast Food ja eine ganz neue Bedeutung. Das ist dann nicht mehr wie Futtern wie bei Muttern, sondern Fasten im royalen Burgerimbiss. Ne? Naja, man darf gespannt sein, wie dieser Streit ausgehen wird. Wir drücken der Prinzessin die Daumen, dass sie sich gegen den großen Konzern behauptet.
In diesem Sinne würde ich sagen, it's a wrap, not a burger. Wir hatten einen super spannenden Austausch wieder mit sehr viel Input. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Happy Week und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Jo, bye bye.
Ganz genau. Bye.